steckt da für dich auch so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, wie man das richtig formulieren soll, so eine gewisse Ästhetik drin, so, wenn du dann das Gehirn vor dir siehst. Ist das so, dass man das auch so sehen kann?
Das ist tatsächlich so. Also das Gehirn ist tatsächlich wunderschön.
Das war die 46-jährige Katharina Faust. Sie leitet die Neurochirurgie am Düsseldorfer Uniklinikum. Denn in der heutigen Folge von 4.0 unterwegs geht's, kann man sich vielleicht schon denken, um die grauen Zellen in unseren Köpfen. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum man nach wie vor noch nicht so viel über das Gehirn weiß, was das Gehirn alles so kann, über das Gesundheitssystem und natürlich über das, was sie täglich so macht, Menschen am Gehirn operieren. Dabei habe ich mich auch gefragt, wie man bei einer solchen täglichen Aufgabe ruhig und gelassen bleibt. Ich bin Annalena Hauch, Journalistin bei 4.0 und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge.
Neurochirurgie, man sagt ja immer, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Gleichzeitig habe ich aber auch in meiner Recherche viel gelesen, dass gerade in der Neurochirurgie die Patientinnen oft ja dann doch eine schwierige Therapie nach sich ziehen nach den Operationen und viele auch nicht so ganz genesen. Warum dann also trotzdem ausgerechnet dieses wahnsinnig komplexe Gebiet? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ja, also es ist ganz witzig, weil die Neurochirurgen sagen, Neurochirurgie ist die Königsdisziplin, die Herzchirurgen sagen, Herzchirurgie ist die Königsdisziplin. Also ich habe mich für Neurochirurgie entschieden, glaube ich, aus so einer Faszination für das Nervensystem und das Gehirn unschuldig, ohne vielleicht zu wissen, wie schwer betroffen die Patienten sind und die Schicksale teilweise. Ich wusste nie so genau, was ich machen will, als ich studiert habe. Ich habe sogar erst Physik studiert, bin dann irgendwie zur Medizin übergegangen und habe dann im Laufe des Studiums halt das Gehirn als das spannendste Organ immer empfunden, vor allen Dingen, weil wir tatsächlich bis heute noch so wenig über das Gehirn wissen. Das heißt, ich wusste, dass ich sozusagen in meiner Generation quasi während meiner Wirkungszeit noch ganz viel lernen werde und auch wahrscheinlich in der Lage sein werde, Dinge zu verändern, zu verbessern. Das fand ich spannend. Und Neurochirurgie ist einfach ein sehr technisches Feld. Ich habe auch Physik studiert, ich hatte immer so ein bisschen so eine technische Affinität. Und Neurochirurgie ist letztendlich ein sehr feines Arbeiten. Also es ist nicht so viel grobe Kraft erforderlich, wie man vielleicht von Allgemeinchirurgen oder Orthopäden oder so annehmen würde, sondern es ist tatsächlich, ich sage jetzt mal, in vieler Hinsicht so ein bisschen feminin, also dass man mit wenig Kraft und feinen Arbeiten operiert. Genau, das sind so einige Aspekte. Letztendlich ist es ja so ein langer Werdegang, bis man irgendwo hinkommt. Also bei mir war das nicht so, dass ich von Anfang an wusste, dass ich das werden will, sondern über dieses doch relativ lange Studium, das Medizinstudium ist ja 6 Jahre, hat sich das dann am Ende so rauskristallisiert.
Gab es da irgendwie so einen Moment, den du da hattest, wo du dann gesagt hast, boah, das fand ich gerade so faszinierend, da möchte ich mich jetzt doch noch intensiver mit beschäftigen?
Ich glaube ja, also es gibt immer so Momente. Also ich hatte irgendwann so eine Faszination für das Gehirn und dachte dann irgendwie, ich werde wahrscheinlich Neurologe. Und hatte dann auch im PJ, das ist dieses praktische Jahr am Ende des Studiums, wo man so reinschnuppert und so ein bisschen klinisch tätig ist, hatte ich Neurologie gewählt, um da reinzuschnuppern. Ich hatte das Privileg damals, dass ich in Argentinien war, um dieses PJ zu machen. Und ich habe gemerkt, dass mich dann immer in den OP ich mich geschlichen habe. Also es gab immer so Überschneidungsfälle, wie zum Beispiel Epilepsiepatienten, von denen einige dann operiert wurden und dann wollte ich in den OP. Und in meinem Chirurgie-Tertial, ich hatte plastische Chirurgie unter anderem, wo ich Teil war an so Schädel-OPs bei Kindern oder Säuglingen, die so Schädelfehlbildung haben. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so ein offenes, nacktes Gehirn gesehen und fand das also unglaublich faszinierend und habe dann einfach gemerkt, dass ich wie so eine Art Bauchgefühl habe, das mich mehr zu den operativen als zu den nicht-operativen Fächern hinzieht und bin dann umgeschwenkt nochmal. Dann hat der Neurochirurgie gemacht.
Also das jeden Tag, das ist natürlich schon wahnsinnig beeindruckend, das Privileg zu haben, den Einblick wirklich in so ein wahnsinnig fundamentales Organ zu bekommen, wo, wie du ja auch schon sagtest, so wenig von erforscht ist. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, warum ist das so? Warum weiß man über das Gehirn so wenig?
Ich glaube einfach, weil das Gehirn so extrem komplex ist Und wir Menschen können ja nur sozusagen das verstehen, was wir mit unserem eigenen menschlichen Verstand und den technischen Möglichkeiten, die wir haben, um Dinge zu verstehen, verstehen können. Das ist natürlich so ein bisschen verrückt, dass man quasi mit seinem eigenen Gehirn andere Gehirne operiert. Dabei bin ich das selber nur ein Gehirn. Also ich habe das Gehirn immer so angesehen und sehe das immer noch so an, tatsächlich wie so das Königsorgan, das alle anderen Körperfunktionen kontrolliert und steuert. Also die Bewegung, das Sprechen, aber auch, ich sage jetzt mal, unseren Charakter, vielleicht unsere Seele, all diese Sachen sind in unserem Gehirn. Und wir, es ist vielleicht auch anmaßend, dass wir als Menschen mit unserem eigenen Gehirn denken, wir können über unser eigenes Gehirn schauen oder auf unser eigenes Gehirn schauen und das verstehen. Wir verstehen immer mehr. Also das Gehirn besteht ja aus Milliarden von Nervenzellen. Ja, das ist so komplex, komplexer als jeder Supercomputer, den man sich vorstellen kann, dass es wahrscheinlich unser eigenes menschliches Fassungsvermögen übersteigt. Das ist so wie das Universum. Wir können uns nicht vorstellen, dass das Universum endlich ist, aber wir können uns nicht vorstellen, dass das Universum unendlich ist. Und ich glaube, wir können uns genauso wenig vorstellen, dass es so viele Milliarden Zellen gibt, die dann noch mehr Potenzverknüpfungen hat. Das übersteigt einfach unser Wissen. Aber wir kommen so ein bisschen ran halt. Das dauert Jahrzehnte. Ich glaube, ich bin in so einer Generation, wo wir tatsächlich ganz viel über das Gehirn gerade rausfinden. Und so die Grundfunktionen, wie, ich sage jetzt mal, uns bewegen, sehen, hören, fühlen, sprechen, aber auch nur in Ansätzen, verstehen wir schon ganz gut. Aber so komplexere Sachen wie Entscheidungen treffen, unser Arbeitsgedächtnis, Emotionen.
Könnte dann auch sowas wie eine Depression zum Beispiel irgendwann eine Rolle in der neurochirurgischen Forschung spielen?
Ah, spielt es schon. Tatsächlich behandeln wir sogar schon Depressionen chirurgisch, was total spannend ist. Also schon vor Jahrzehnten haben wir angefangen, ich sage jetzt mal, Depressionen zu operieren, diese schweren Depressionen, diese Major-Depressionen, die mit Medikamenten nicht mehr zu handeln sind und wo die Patienten überhaupt keine Lebensqualität mehr haben. Weil wir haben tatsächlich aus der Hirnforschung von Neurowissenschaftlern oder ja, Bildgebungen wie MRT-Bildgebungen gewisse Hinweise, was bei den Depressionen nicht richtig funktioniert. Also wir wissen, dass einige Transmitter, also Botenstoffe im Gehirn, offensichtlich nicht richtig funktionieren. Aber wir wissen auch, dass einige Strukturen im Gehirn verändert sind. Und das ist ein großes Thema der sogenannten tiefen Hirnstimulation, die wir, ich weiß nicht, ob das irgendwas sagt, wo wir ganz feine Elektroden in die Tiefe des Gehirns legen, um Funktionen zu, ich sag mal, manipulieren. Und das kommt aus der aus Bewegungsstörungen, so wie Parkinson. Da haben Sie vielleicht schon mal gehört, so Hirnschrittmacher-Therapien. Bei Parkinson-Patienten, die kriegen so einen Hirnschrittmacher und Elektroden und die können nicht richtig laufen und dann laufen die wieder oder die zittern und dann sind sie wieder ruhig. Und genau diese Technik benutzt man bei der Depression auch in jetzt mittlerweile verschiedenen Zielgebieten noch nicht so erfolgreich. Aber immerhin, so, es ist immer so, dass diese Dinge sich so entwickeln, bis man den perfekten Punkt findet und die Patienten richtig profitieren. Aber das hat schon Einfluss genommen. Jetzt während meines ärztlichen Tuns ist das neu aufgekommen und jetzt behandeln wir tatsächlich auch Depressionen mit Elektroden, also chirurgisch, nicht nur mit Medikamenten.
Ja, also hätte ich mir bisher so auch nicht vorstellen können. Aber das ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen das, was deine Disziplin, also die Neurochirurgie, vielleicht von anderen chirurgischen Bereichen unterscheidet oder dass man eben noch so wenig weiß und immer wieder neue Erkenntnisse auftauchen, die dann wieder neue Methoden mit sich bringen und wo man sich immer wieder auch auf was Neues einstellen muss, oder?
Genau, das finde ich total spannend. Also ich habe auch das Gefühl, das hält einen jung, weil man immer wieder sozusagen neu lernt, auch wenn man denkt, man hat ausgelernt. Alle paar Jahre lernt man irgendwas Neues dazu. Und das Gehirn ist tatsächlich auch Träger unserer Emotionen. Wir sehen das auch bei Hirntumorpatienten. Ne? Also Hirntumorpatienten, die Tumore in gewissen Regionen im Gehirn haben, die werden manchmal so auffällig, dass sie sich verändern von ihrem Wesen, dass sie zum Beispiel aggressiv werden oder abgestumpft werden oder extrem emotional werden.
Sind das dann auch oft Symptome, weshalb PatientInnen dann irgendwann tatsächlich merken, okay, da stimmt jetzt was nicht, jetzt muss ich mich irgendwie doch mal untersuchen lassen? Oder sind das dann auch eher schmerzliche Indikatoren, gerade jetzt so im Bereich Tumorchirurgie, also ja, also wann wird man auf sowas aufmerksam, was da so langsam ranwächst, die Persönlichkeit verändert? Das kann man sich auch ganz schwer vorstellen.
Also beides kann sein. Ich sage jetzt mal, sehr schnell wachsende Tumoren, die zeigen häufig solche Beschwerden wie Kopfschmerzen oder sowas, ne? Oder wenn sie in gewissen Regionen wachsen, Sprachstörungen, Lähmungen. Aber es gibt auch Tumoren, die sowas machen oder Störungen des, ich sage jetzt mal, des formalen Denkens machen. Also ich habe heute zufällig gerade einen Patienten operiert im Rahmen von so einer Wach-OP. Das sind sehr, sehr spannende Operationen. Der hatte seinen Tumor im Schläfenlappen und der ist Steuerberater. Und der ist dadurch auffällig geworden, dass er gemerkt hat, dass er irgendwie nicht mehr komplex denken kann. Ja, dass er alles durcheinander bringt, die Zahlen. Seiner Frau ist eine gewisse Wesensänderung aufgefallen. Der hatte ja zum Beispiel keine Kopfschmerzen, aber diese Beschwerden. Und so ist er dann tatsächlich zum Arzt gegangen, weil er dachte, er hat vielleicht einen Schlaganfall oder irgendwas stimmt nicht in seinem Denken. Und da ist der Tumor dann entdeckt worden.
Wachoperationen hast du jetzt gerade angesprochen. Habe ich jetzt auch ganz viel drüber gesehen und gelesen. Ist ja auch für die PatientInnen auf der einen Seite eine psychische Belastung. Man hört das Bohren am Schädelknochen. Man bekommt mit, die Reaktion der ChirurgInnen, die gerade am Werk sind, das ist ja schon eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Würdest du sagen, das ist so eine besonders große Herausforderung oder was daran ist die große Herausforderung? Und vielleicht kannst du ja auch mal von der OP, die du heute hattest, ein bisschen erzählen.
Ja, also das auf jeden Fall. Wach-OPs sind was Besonderes. Das Besondere ist einfach, dass der Patient nicht nur Objekt der OP, sondern auch Subjekt der OP, wenn man das so sagen kann. Also wir sind auf die Mitarbeit des Patienten angewiesen. Er macht quasi mit bei der OP. Und Wach-OPs sind dadurch auch immer total spannend, weil jeder Patient unterschiedlich ist und sind auch nur eingeschränkt planbar, weil der Patient ist halt so, wie er ist. Die Neurochirurgie, ich sage jetzt mal so die Hirntumorchirurgie, hat sich sehr in eine Richtung entwickelt, dass wir versuchen, Funktionen zu erhalten. Vor einigen Jahrzehnten waren wir immer froh, wenn der Tumor draußen ist und haben die Patienten nicht so genau untersucht und haben immer gesehen, na, wenn er laufen kann und noch guten Tag sagen kann, dann wird alles gut sein. Und heute ist es bei vielen Tumoren so, durch die verbesserten Therapien, also nicht nur die verbesserten Operationen, sondern auch die verbesserten, wir nennen das adjuvante Therapien, so wie Chemotherapie, Bestrahlung, leben die Patienten viel, viel länger. Und wir haben viel höheren Anspruch, dass diese Patienten, die häufig auch noch sehr jung sind, also Familien haben, im Arbeitsleben sind, dass sie wieder zurückfinden in ihr Arbeitsleben. Also dass sie nicht nur lange leben, sondern dass sie auch eine gewisse Lebensqualität haben. Und einen großen Teil der Funktion können wir im Schlafen überwachen, über so kleine Ströme. Das ist Bewegung, das ist Sehen, das ist Hören. Das ist auch das Gefühl. Der Grund ist, weil unser Gehirn also die Nervenzellen in unserem Gehirn mit den anderen Nervenzellen, aber auch mit den Zielorganen wie den Muskeln immer so kleine Ströme kommunizieren und wir diese Ströme sehr gut überwachen können, die durch unser Gehirn fließen, auch durch unsere Rückenmark. Aber es gibt einige Funktionen, die wir nicht im Schlafen überwachen können. Und eine oder die klassische ist Sprechen oder Sprache. Also Sprache verstehen und sprechen. Und das können wir nur, wenn der Patient tatsächlich wach ist. Und auch da nutzen wir diese, ich sage jetzt mal Elektrophysiologie, also diese elektrische Stimulation, wo wir wie so Hirnkartierungen machen und gucken, wenn wir mit kleinen Strömen auf dem Gehirn stimulieren, können wir Sprache zum Beispiel auslöschen oder verändern, stören. Und da wissen wir, da dürfen wir nicht reinschneiden oder diesen Zugang dürfen wir nicht nehmen zu dem Tumor, weil da Sprache versteckt ist. Genau, und das ist der Hintergrund von Wachoperationen. Wir machen mittlerweile Wachoperationen nicht nur für Sprache, wir versuchen auch andere höhere kognitive Funktionen wie Rechnen, Lesen, Entscheidungen treffen, intraoperativ zu überwachen. Das ist total schwer, weil diese Funktionen mit größter Sicherheit nicht an einer Stelle im Gehirn sind, sondern über große Teile des Gehirns vernetzt sind und wir die ganz, ganz schwer greifen können. Aber an so einer Uniklinik, wie an der ich arbeite, nutzen wir die Wachoperation nicht nur dazu, den Patienten, den wir jetzt da haben, zu schützen vor Ausfällen, sondern eben auch die Daten, die wir durch den Patienten gewinnen, eben in große Datenbanken zu speichern, um dann zukünftige Patienten sozusagen zu schützen, indem wir Informationen zu diesen Funktionen, die wir nur in Ansätzen verstehen, zu sammeln und auszuwerten.
Das heißt, jede Wachoperation bringt euch dann auch in der Forschung wieder weiter. Und dann weiß man eben auch, kann man das Gehirn immer mehr kartieren.
Genau, genau. Deswegen ist es auch ganz wichtig, denke ich, dass wenn man in so einer Uniklinik arbeitet, dass man nicht nur den einen Patienten operiert, sondern dass man die Daten natürlich anonymisiert sammelt, um quasi die Medizin zu verbessern. Vielleicht irgendwann mit dem Ziel, dass man keine Wachoperation mehr machen muss, weil man die Funktion gut zuordnen kann. Aktuell ist sowas noch illusorisch, aber du hast ja gesagt, Wach-OPs sind ja auch sicher stressig für den Patienten. Und das ist richtig, ne? Natürlich sollte man vielleicht anstreben, das dem Patienten zu ersparen, indem man vielleicht eine Diagnostik entwickelt, wie man Sprache zuordnet, ohne den Patienten wach zu manipulieren. Wobei ich sagen kann, dass es kaum einen Patienten gibt, der das als belastend empfunden hat oder so eine posttraumatische Belastungsstörung danach hatte.
Wie sind so die Reaktionen danach? Also ich denke jetzt gerade irgendwie, wahrscheinlich auch viele HörerInnen kennen das vielleicht vom Zahnarzt, da bekommt man ja durchaus alles mit und da ist ja schon das Bohrgeräusch manchmal schon, oh, gleich geht's los. So. Und, aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Moment, wenn man weiß, da schneidet mir gerade jemand den Kopf auf.
Also tatsächlich kann man den Patienten während des Bohrens schlafen lassen und erst danach aufwachen lassen. Ich mache jetzt Wach-OPs oder viele Wach-OPs seit 2014, also seit weit über 10 Jahren. Und ich habe so ein bisschen alles durch. In meiner alten Klinik, ich war lange in Berlin in der Charité, haben wir die Patienten die ganze Zeit wach gelassen. Und das war sehr aufwendig. Ich bin dann immer am Abend vorher mit den Patienten in OP, dass sie den mal gesehen haben. Dann haben wir immer besprochen, welche Musik sie hören wollen. Wir haben meistens beim Schädel öffnen denen dann so Ohrstecker reingemacht und ihre Lieblingsmusik angemacht, damit sie das Geräusch nicht so mitkriegen. Und man muss halt die ganze Zeit mit dem Patienten sprechen. Es ist immer ein Psychologe da oder betreuende Personen, die den Patienten begleiten. Also ich bin ja nicht allein, das ist ein Riesenteam. Hier in Düsseldorf machen wir es so, dass wir die Patienten tatsächlich schlafen lassen während der Schädeleröffnung und die erst aufwachen, wenn der Schädel offen ist. Der Vorteil ist, dass das Gehirn selbst keine Schmerzempfindung eigentlich hat. Ne? Das heißt, die Haut aufmachen tut irgendwie weh. Wir haben natürlich immer die Haut betäubt und alles, dass der Patient keinen Schmerz hat. Aber das ist dann noch so ein Ticken schonender für die Patienten, dass sie das auch nicht hören und erst sozusagen, wenn sie die Aufgaben, die sie erfüllen müssen, machen müssen, wach werden und dann auch wieder wegdämmern, wenn wir zunehmen sozusagen.
Jetzt hast du ja gerade schon das Team angesprochen. Da gehört ja wahnsinnig viel Vorbereitung zu so einer OP. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen wie ist vielleicht die OP auch von heute? Wie ist das abgelaufen? Wer war da alles dran beteiligt? Wie kann man sich das vorstellen, was da alles zusammenkommt?
Im OP ist dann auch wieder ein Riesenteam. Also wir haben eine Technikerin, die das sogenannte elektrophysiologische Monitoring bedient, also diese Computer bedient, die Ströme ableiten, die mir immer sagen, alles ist durchgängig oder der Patient wird jetzt gerade wach, das können die da alles sehen. Dann habe ich meine Linguistin, die Effi und oder auch Mitarbeiter von ihr, die mit dem Patienten Tests machen, zum Beispiel Bilder zeigen, die muss er benennen. Bei diesem Patienten haben wir nicht nur Bilder benannt, sondern wir haben auch Tests gemacht, wo wir Bedeutung ohne Sprechen getestet haben. Also wo er zum Beispiel so Assoziationen machen musste, welche Bilder gehören zusammen, weil wir in so einer Region waren, die für die Bedeutung sehr wichtig war. Jetzt nur als Beispiel. Ich verlasse mich immer sehr auf diese Wissenschaftler, was die mir auch empfehlen, was wir überwachen sollten. Dann sind immer im OP mehrere, wir nennen die OTA, OP-technische Assistenten. Also eine Instrumentierende, die auch steril ist, die mir die Instrumente anreicht, die ist so wie meine verlängerten Arme. Dann gibt es immer einen, der nicht steril ist, der die Sachen bringt, die man so braucht. Dann gibt es immer mindestens einen Narkosearzt, meistens zwei, die den Patienten mitbetreuen, den Patienten Schmerzmittel geben oder was auch braucht. Bei den Wach-OPs schlafen die natürlich nicht so wirklich. Der hat dann auch mindestens eine Pflegekraft, eine Anästhesiepflegekraft, die Medikamente anbringt. Dann haben wir häufig noch so Personal, die so Lagerungspfleger, technische Leute, die dafür sorgen, dass unser Mikroskop funktioniert, dass die Kamerasysteme funktionieren. Wir nutzen so, ich sag jetzt mal, roboterassistierte Sachen, die sogenannte Navigation, also sehr viel Technik. Das heißt, wir haben ganz viele technische Leute, die uns da unterstützen. Genau, das ist in diesem Team. Die Hälfte habe ich jetzt auch sicher vergessen. Ach so, und ich bin auch nicht allein. Ich habe in der Regel noch einen zweiten, also bei den Wach-OPs meistens Jüngeren, also wir nennen die Assistenzärzte, also die noch in Ausbildung sind, die lernen, die dabei sind, die Operation assistieren.
Es ist ja eigentlich ein Riesennetzwerk aus verschiedensten Zahnrädern, die alle perfekt ineinander greifen müssen, damit dann für so eine Operation auch wirklich alles perfekt reibungslos ablaufen kann.
Ja, also neurochirurgische Operationen sind wirklich die in der Regel extrem aufwendig und auch extrem teuer, weil sie einfach total viel Personal brauchen und total viel Technik binden. Aber ich sehe das immer so als Sicherheitsnetze. Man braucht mehrere Sicherheitsnetze, nicht nur eins. Wir müssen ein sehr gutes Mikroskop haben, um den Tumor zu sehen, Filter, um den Tumor anzufärben. Diese Navigation, die uns genau zeigt, es gibt so augmentierte Realität oder virtuelle Realität, wo wir genau sehen, wo wir sind. Dann gibt es die Techniker, die die Elektrophysiologie machen. All das erhöht die Sicherheit des Patienten. Weil im Gehirn zu operieren bedeutet, dass man keinen Fehler machen darf oder dass nichts schieflaufen darf. Ne? Und je mehr Sicherheitsstufen man einbaut, desto besser für den Patienten.
Dieser Satz, den fand ich gerade ganz spannend. Gehirnchirurgie bedeutet, dass man keinen Fehler machen darf. Kannst du dich noch an deine allererste Operation erinnern und bist du da auch schon natürlich sicherlich auch mit diesem Gedanken natürlich reingegangen? Aber was macht das mit einem, wenn man das erste Mal erlebt und dann auch selbst ran muss?
Bis man am Gehirn operiert, das dauert total lange. Also viele Jahre, bis man selber am Gehirn operiert. Und bis dahin hat man ganz viele Operationen am Schädel gemacht, an der Wirbelsäule. Und man hat ganz, ganz viele Operationen assistiert und dann und mit jemandem zusammen gemacht. Sodass das so ein super langsames Heranführen ist und nicht so ein plötzliches, da stehe ich jetzt alleine mit einem Gehirn, das ist nicht, sowas kommt nicht vor, das ist auch wichtig so. Die Ausbildung ist sehr lange. Genau, also bis man eigenständig am Gehirn operiert ist, hat man eigentlich 6 Jahre Ausbildung oder mehr gehabt.
Okay, dann vielleicht anders gefragt, was war so, kannst du dich noch so an einen ersten Moment erinnern, wo du das erste Mal vielleicht auch an einer größeren OP teilgenommen hast oder dann auch einen aktiveren Part hattest, einen größeren Part als in den vorherigen Schritten und was hat das so in dem Moment mit dir gemacht? War das dann so eine Ehrfurcht, Respekt oder auch Angst?
Ja, das ist schwer, weil man tatsächlich, wenn man jung ist, nie alleine ist. Und das ist auch richtig. Ne? Man operiert nicht alleine. Man hat immer jemanden Älteren, der auf einen aufpasst. Also ich glaube, der erste Schritt, den ich alleine gemacht habe, der mir jetzt so einfällt, war, dass ich meinen damaligen Chef assistiert habe und er musste weg in irgendeinen wichtigen Termin. Und ich sollte für ihn zumachen und den Schädel zuschließen. Und ich glaube, das war ein Tumor, der in den Knochen eingewachsen war, sodass ich mit künstlichen Knochenzement den Schädel modellieren musste und der Ort verschließen musste und ich glaube, ich war einfach nur total aufgeregt, dass es kosmetisch perfekt wird und ich keinen Fehler mache. Aber ja, also so richtig alleine relevante Schritte macht man nicht, bis man das ganz, ganz sicher beherrscht und auch dann überhaupt keine Gefühle der Angst oder Unsicherheit hat. Ja. Wenn man das hat, sollte man nicht alleine operieren, denke ich.
Also würdest du sagen, so Angst oder Unsicherheit war eigentlich nie ein Begleiter während deiner ganzen Ausbildung oder während deines Werdegangs?
Nee, sollte es nicht sein. Sollte es nie sein. Weil sie haben ja sozusagen ein Menschenleben vor sich. Ja? Also Unsicherheit ist okay, solange man nicht alleine ist. Ne? Also, dass man dann sagt, oh, jetzt wird es so ein bisschen komplex. Zum Beispiel, wenn man als jüngerer Neurochirurg oder Neurochirurg einen Tumor operiert und merkt, jetzt blutet es oder jetzt ist gerade irgendwie schwierig, dann ist es auch die Zeit zu sagen, jetzt brauche ich Hilfe und der erfahrenere Kollege oder die erfahrene Kollegin muss dann helfen. Man sollte als Neurochirurg, ist das, glaube ich, ein absolutes No-Go, Dinge zu tun, wo man nicht, die man nicht ganz sicher beherrscht und eine Sicherheit hat.
Also geht man schon auch mit dieser Ehrfurcht, mit dieser Demut in diesem Bereich?
Ja, muss man. Man muss in jede OP gehen, weil auch in Anführungszeichen ein kleiner Routineeingriff kann Komplikationen haben, die für den Patienten katastrophal sind. Also man muss in jede OP mit dieser Demut reingehen, dass man einen Menschen hat, dessen Leben man verändert. Entweder zum Guten oder auch zum Schlechten, wenn irgendwas nicht gut läuft. Ne?
Das war ja jetzt auch so ein bisschen das Oberthema, was mich so interessiert hat. Ich meine, irgendwie alle Menschen sehen sich nach mehr Ruhe im Alltag und nach mehr Gelassenheit. Und für mich war das so unvorstellbar, dass jemand wie du mit deinem Beruf so in so einen OP-Saal betrittst und dann den ersten Schnitt machst. Und dann ich in meiner Vorstellung legst du dann irgendwas ab und dann passiert irgendwas mit dir. Und mich hat total interessiert, was passiert da mit dir? Also wie schafft man es, in so einem Moment ganz bei sich zu bleiben, sich auch vielleicht von der Patientin oder dem Patienten in irgendeiner Form zu distanzieren,
Ja, das ist natürlich ganz spannend, weil das wie jetzt wie so eine Introspektion für mich ist, zu gucken, was ich da mache. Und das ist tatsächlich, sind die Chirurgen auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ist richtig, es gibt eigentlich in der Umgebung, in diesem Klinikantrag, keine Ruhe. Es ist immer Stress, es ist immer alles unvorhergesehen und es sind ganz, ganz viele Menschen. Man arbeitet immer im Team. Und die Ruhe ist genau richtig, die muss aus einem selber kommen. Ja. Und also ich denke, das ist wahrscheinlich, es gibt so ein Ritual, das man immer wieder macht. Man fängt natürlich an, mit dem Patienten, wenn der Narkose ist, den Patienten zu lagern, den Kopf so zu lagern, alles so einzurichten, dass man gut operieren kann, das Mikroskop so einzurichten. Das ist schon mal wie so eine Art Vorbereitung und auch so eine geistige Einstimmung auf den Eingriff, der jetzt kommt. Man rasiert die Haare, man desinfiziert die Haut, man zeichnet die Schnittführung ein, man stellt alle Maschinen ein, die man so braucht. Gerade die Neuronavigation, man liest so die Kopfoberfläche ein. Das heißt, man geht in den Gedanken schon mal so in die OP, die jetzt gleich folgt. Und dann geht man raus und wäscht sich und desinfiziert sich die Hände. Und da steht man in der Regel still. Manchmal wird man voll geschwatzt, aber meistens steht man so für ein paar Minuten still und wäscht sich. Und ich glaube, dass ich dann immer noch mal so in mich gehe und in den Gedanken die ersten Schritte der OP noch mal durchgehe und was jetzt auf mich zukommt und von meinem geistigen Auge noch mal alle Befunde des Patienten so ein bisschen sehe, die MRT-Bilder. Und dann relativ gesammelt in den Saal gehe und dann wird man angekleidet. Also die Schwester oder der Pfleger gibt dir deinen Kittel und deine Handschuhe und dann deckst du den Patienten ab. Und es ist tatsächlich, dann spricht man nochmal mit allen durch. Es ist auch der richtige Patient, die richtige Seite. Die Narkose sagt nochmal, also wie so ein Team-Timeout, was ist wichtig. Und genau, das ist so eine relativ lange Vorbereitung, in dem man so seinen Geist und vielleicht auch seinen Körper so sammelt auf das, was jetzt passiert. Und dann sagt man Schnitt an und dann wissen alle jetzt, es ist Schnitt. Und dann ist man, also ich bin dann tatsächlich bei mir und sehr konzentriert, weil dann ist auch, ja, so der Schnitt oder der Zugang ist tatsächlich eine eher ungefährliche Sache, wo man auch mal schwätzen kann oder Musik hören kann oder weil es so ein Routine-Ding ist. Aber ich bin dann schon immer sehr gesammelt. Es läuft immer gleich dann ab.
Also es ist schon, weil das ist ja auch etwas, was vielen Menschen generell im Alltag hilft, Rituale, was Vertrautes, ja, eine kontrollierbare Umgebung zu schaffen, wo man eben genau weiß, was einen erwartet, weil es sind ja eben oft die eher unkontrollierbaren Dinge, die einen dann aus der Ruhe bringen. Ja. Und so wie du das gerade beschreibst, ist ja alles sehr, ne, wie du sagst, irgendwie immer das Gleiche, alles wird ausgerichtet und du kannst entscheiden, ja, was für dich jetzt gerade der nächste Schritt ist. Und es ist alles kommuniziert, alles festgelegt bis zu diesem ersten Schnitt und jeder weiß genau, was zu tun ist. Mhm. Ist ja schon so ein sehr vertrauter Moment dann auch.
Muss es auch sein, genau. Das ist total wichtig. Also für mich ist es ja so, ich bin erst vor anderthalb Jahren hier mal an die Klinik gegangen und vieles ist anders, ne? Davor war ich so viele Jahre, Jahrzehnte immer mit den gleichen Leuten. Das heißt, ich musste der Pflegekraft gar nicht sagen, welches Instrument ich brauche. Die haben mir das reingelegt. Und hier war dann erstmal alles anders. Die Instrumente waren anders. Viele Sachen haben anders funktioniert. Und das habe ich gemerkt, dass ich mich stärker konzentrieren musste. Weil am Ende habe ich natürlich die Verantwortung für die OP und leite die OP. Und jetzt hat sich das aber auch so eingerichtet. Und das ist ein total gutes Gefühl, weil man weiß, man kann den Leuten vertrauen. Aber natürlich kommt es bei Operationen auch dann zu stressigen Momenten oder ja, unvorhergesehenem. Aber der Anfang ist immer so, dass man Kontrolle hat. Ne? Wenn man sauber präpariert, sauber arbeitet, hat man ein sauberes Arbeitsfeld. Ne? Man kann selber beeinflussen. Durch den Anfang der OP kann man auch so ein bisschen den Verlauf der OP beeinflussen. Ne? Und ich bin da immer sehr, auch das, wenn ich ausbilde, immer sage, Anatomie gut darstellen, weil Übersicht gewinnen und dann hat man weniger Probleme. Und wenn es, wenn irgendwas komplex wird oder sehr schwierig, dann bin ich so jemand, dass ich dann immer so zurückgehe. Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich mich so für Physik auch interessiert habe. Und aus der Physik weiß ich, so komplexe Sachen wie eine komplexe Formel sind zusammengesetzt aus eigentlich einfachen Formeln und man kann die komplexe Formel herleiten. Aber wenn man erstmal die komplexe Formel sieht, dann versteht man nichts. Und das kann man eigentlich mit allem machen. Also jetzt auch bei, ich sage jetzt mal, bei einem riesigen komplexen Tumor, der blutet und es ist unübersichtlich, dann ist das Ganze irgendwie super schwierig und komplex. Aber wenn man das zerlegt in kleine Einzelteile, dann ist es vielleicht nicht qualitativ schrecklich, sondern mehr so quantitativ. Und man macht halt das erste was man jetzt tun kann. Zum Beispiel, es blutet, man stillt die Blutung, man guckt, wo ist das Gefäß, das blutet. Und man geht zurück. Das ist fast so eine Allegorie, weil im Mikroskop kann man diese große Vergrößerung kleiner machen. Also man kann ein bisschen rauszoomen. Und manchmal ist man so ganz im Detail, wie man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann kann man ein bisschen das OP-Feld vergrößern und dann hat man wieder eine bessere Übersicht. Und dann ordnet man sich und dann geht man wieder rein in die große Vergrößerung. So mache ich das. Ich bleibe tatsächlich immer ruhig. Es gibt aber auch Chirurgen, die gehen damit total anders um. Also ich kenne sehr viele, auch meine früheren Vorgesetzten, die dann mit Stress komplett anders umgehen, die dann rumschreien, weil sie sich entladen müssen, ne? Weil sie so angespannt sind, dass sie dann ihren Stress auf andere geben und sich dann beruhigen, indem sie halt rumschreien und da ihren eigenen Geist beruhigen. Das ist sicher auch eine Methode, die in gewisser Weise dann funktioniert.
Ist das dann auch so ein bisschen irgendwie in so einer Situation, dann es ist dann so alles erlaubt mäßig?
Ich finde nicht. Es gibt sicher Chirurgen, die denken, es ist alles erlaubt und ja, sie können das so machen. Ich denke das nicht, weil jeder tut sein Bestes oder man sollte davon ausgehen, dass jeder sein Bestes tut. Und man ist Teil eines Teams. Ne? Also diese, ich rede jetzt schlecht über meine eigene Disziplin, aber es gibt Neurochirurgen, sage ich jetzt mal so, oder vielleicht ist es auch die alte Schule, die denken, sie sind die Größten und sie sind sozusagen der König und alle dienen ihnen. So kann man die Dinge auch sehen. Am Ende tut jeder seinen Beitrag und am Ende kann ich als Chirurg oder die das nicht schaffen, ne? Ohne Anästhesie, ohne Pflege, ohne diese ganzen Menschen, die wichtig sind, ne? Und jeder spielt seine Rolle und es gibt eigentlich nicht einen, der über den anderen steht. Ja, jeder tut seinen Beitrag, ne?
Also, wir haben jetzt schon einiges gelernt über das Gehirn, unvorstellbare Operationen, Leidenschaft und Begeisterung für etwas und ganz wichtig, wie man ruhig bleibt. Und wo wir gerade beim Thema innere Ruhe und sowas wären, haben wir uns gedacht, bei dem schönen Wetter könnte man sich auch draußen weiter über Gehirne, das Gesundheitssystem und Chirurgie unterhalten und alles dazwischen, darunter und darüber.
Ich nehme mal zur Sicherheit Handy mit, falls irgendwas ist. Aber allen geht's eigentlich gut. Ich habe nach allen noch schnell geguckt, den ich so von heute.
Aber musst du dann auch immer dabei haben wahrscheinlich?
Ja, immer, ja. Ich habe so dieses, wie sagt man das? Ich bin immer erreichbar. Ich habe nachts mein Telefon immer an. So ein Anstandsding. Wenn was mit meinen Patienten ist, will ich dann selber eine Komplikation.
Ach, das ist dann quasi auch ein, also du lässt dann nicht um, wenn du alle OPs durch hast und den Papierkram erledigt hast, den Stift fallen und dann...
Nee, das kann man nicht machen. Also kann man schon machen, aber ich glaube, dann ist man kein guter Neurochirurg. Wenn jetzt jemand eine Komplikation hat, wie eine Nachblutung oder sowas, kann natürlich passieren, dann ist es so ein Anstand, dass man es selber dann auch repariert. Man selber kennt ja, wir sagen immer den Situs, also man kennt selber das Gehirn und dann jemand anders machen zu lassen, kann man auch. Ich weiß nicht, das ist so, ich bin so aufgewacht, das ist so eine Frage der Ehre, dass man selber dann auch nachts reinkommt und dann erledigt.
Aber wie machst du das, also wie löst du das, wenn jetzt mal, wir haben ja eben auch über Komplikationen gesprochen, und es ist ja nochmal was anderes, wenn die im OP-Saal auftreten und dann ist man ja erstmal so in so einem Tunnel, wie du das eben beschrieben hast und konzentriert und man fokussiert sich auf das Problem, versucht das zu lösen. Aber oft sind ja dann auch die Fälle so, dass dann auch darüber hinaus noch Komplikationen in der Nachbehandlung auftreten, vielleicht Schäden zurückbleiben. Wie gehst du damit um, dass du das nicht mit nach Hause nimmst, dass dich das nicht darüber hinaus auch noch weiter emotional belastet?
Also das ist auch ganz schwer, weil also Komplikationen treten auf. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das ist so mit einer gewissen statistischen Häufigkeit. Und die Sachen, die wir operieren, sind super komplex. Und man muss natürlich auch so ein bisschen häufig ehrlicherweise sagen, wenn wir es nicht operieren, stirbt der Patient oder hat auch schwere Ausfälle. Und in einem Teil der Operation geht der Patient schlechter raus oder nicht besser raus. Und das belastet einen dann. Oder es gibt so Sachen, die relativ gut zu managen sind, wie eine Wundheilungsstörung, die man dann mit Antibiotika behandelt oder so, wo der Patient relativ wenig Spätfolgen von hat. Ich weiß nicht genau, also ich glaube, also ich rede jetzt persönlich, ich habe das nie so ganz geschafft, das komplett hinter mir zu lassen. Also ich nehme es schon mit nach Hause und mich belastet es auch, gerade wenn das sehr junge Patienten sind oder Kinder. Und das arbeitet dann schon in mir und man geht dann auch immer wieder auch nachts dann nochmal durch die Operation und denkt, hätte ich irgendwas besser machen können, habe ich einen Fehler gemacht. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, weil man, ich sage jetzt mal, wächst oder lernt und das nächste Mal, wenn irgendwas ist, was man vielleicht noch hätte besser machen können, das nächste Mal das anders macht. Aber man muss natürlich, um sich selbst zu schützen, um seine eigene Psyche zu schützen, irgendwo auch lernen, das so zu abstrahieren, ne, diese schrecklichen Patientenschicksale, weil Patienten mit hochbösartigen Hirntumoren, die werden irgendwann sterben, egal wie gut man sie operiert, ne? Und das war für mich am Anfang ganz schlimm, als ich ganz junge Assistentin war. Weil ich glaube, in meiner Generation hat man das auch noch nicht so richtig im Studium gelernt. Wie gehe ich mit so psychischen Belastungen um? Ich glaube, das ist jetzt besser in den neuen Generationen von Medizinstudenten. Man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Ne? Der Tod ist tatsächlich Teil meiner Arbeit. Und er ist nicht so weit weg wie bei anderen Berufen, wo der Tod so super abstrakt ist. Ne? Auch so schwere Unfälle, ja, schwere Schädelblutungen oder diese Aneurysmen, ne, wo tatsächlich die Hälfte der Patienten einfach sterben, egal was wir, auch wenn wir alles tun, ist es so. Das ist einfach Teil. Ich sage auch häufig, das ist so wie so eine Waagschale. Den meisten Patienten hilft man, also man lindert Schmerz, man verlängert Leben. Und ein Teil der Patienten geht schlecht raus und in den meisten Fällen ist es keine Schuld, also nicht meine Schuld oder Schuld der Behandler, sondern es ist einfach so schrecklich. Und das ist einfach Teil dieser Waagschale. Und man muss halt immer zusehen, dass die Waagschale, in der diese positiven Verläufe sind, schwerer hängt als die andere. Ne? Aber die andere ist immer auch da und die ist auch immer irgendwie gefüllt. Ne?
Die ist wahrscheinlich auch immer präsent.
Die ist halt immer präsenter. Die verfolgt einen natürlich viel mehr als die positiven Verläufe. Das ist richtig.
Hast du da auch vielleicht so einen Fall, an den du dich besonders erinnerst, der dir so bis heute im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, also ich weiß, als ich ganz junge Assistentin war, da hatte ich oder wir eine sehr junge Teenager-Patientin operiert, die dann einen hochmaligen Tumor hatte. Und die ist nicht schlecht operiert worden, aber die ist dann halt einfach irgendwann an ihrem Tumor gestorben und die Familie ist so daran zerbrochen. Das hat mich irgendwie sehr mitgenommen. Und natürlich gibt es Komplikationen, die einen sehr mitnehmen. Also zum Beispiel Patienten mit Bandscheibenvorfällen, die vor der OP eine Lähmung haben oder auch keine Lähmung haben, die dann nach der Operation schlechter sind als vorher. Das ist immer ganz, ganz schlimm, weil diese Patienten haben ja keinen Krebs oder so. Ne? Die haben eine normale Lebenserwartung. Aber das ist extrem selten, dass bei solchen Operationen wie Bandscheibenvorfällen irgendwas passiert, dass die Patienten danach schlechter sind. Extrem selten. Aber solche Fälle, wenn die mal auftreten, die bleiben einfach immer im Gedächtnis, ja? Weil die halt alle paar Jahre oder alle paar Jahrzehnte mal auftreten und es dann immer furchtbar ist.
Aber klar, natürlich rein statistisch. Ja, das kann theoretisch, genau. Hast du ja auch schon gesagt, auch bei Routineeingriffen irgendwann. Das heißt, da muss man ja auch irgendwie, wird man da auch in der Ausbildung darauf vorbereitet, da irgendwie mit umzugehen, damit man das auch aushalten kann?
Also ich denke schon, die heutigen Generationen lernen das. Bei mir war das noch nicht so. Bei mir war das aber so, dass ich wie so eine Art... Ich hatte wie so, ich sag mal, ältere Brüder, also ältere Assistenten oder junge Oberärzte, die mich da gestützt haben, ne? Weil die sowas natürlich schon häufiger dann durchgemacht hatten als ich. Und die einem dann auch einfach sagen, Komplikationen gehören dazu. Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, wer viel operiert hat, viel Komplikationen, wer wenig operiert hat, wenig Komplikationen. Ne? Mein ehemaliger Chef ist immer sehr offen mit seinen Komplikationen umgegangen. Der hatte tatsächlich die meisten Komplikationen, weil er einfach am meisten operiert hat. Und vielleicht ist auch Komplikation das falsche Wort, weil die Patienten kommen ja nicht aus ihrer Gesundheit heraus, sondern kommen ja aus einer Krankheit und nicht jeder läuft dann perfekt aus verschiedenen Gründen. Je erfahrener man wird, desto komplexere Fälle operiert man oder desto schwierigere Fälle operiert man. Und bei einem Teil sind die Komplikationen so, dass man dem Patienten sagt, sie haben einfach ein extrem hohes Risiko. Zum Beispiel so riesige Aneurysmen im Kopf, die man nicht einfach so ausschalten kann, wo man so komplexe Bypässe nähen muss und solche Geschichten. Die haben einfach so ein hohes Risiko, dass der Patient irgendeine Verschlechterung hat und Monate oder Jahre braucht, sich zu rehabilitieren. Das ist einfach so, das muss man dem Patienten einfach vorher sagen. Aber die Alternative ist, dass er so ein hohes Risiko hat zu sterben jährlich, dass der Patient halt das Risiko eingeht. Ja, also man muss das sehr, alles was vermeidbar ist, muss vermieden werden. Je erfahrener man ist, desto weniger toleriert man Komplikationen bei Routineeingriffen. Ne?
Das heißt, gibt es auch so Operationen, wo du von vornherein sagst, nachdem du dir den Fall genau angeschaut hast, das mache ich nicht?
Ja, also wenn man jemanden berät, ob man etwas operiert, wiegt man immer zwei negative Sachen auf. Man wiegt ja nicht irgendwas Positives auf. Man wiegt immer das Risiko der Operation gegen das Risiko des natürlichen Verlaufes, also das Risiko, keine OP zu machen. In den meisten Fällen ist es so, dass das Risiko, keine Operation zu machen, viel höher ist als eine Operation zu machen. Also zum Beispiel ein Patient, das ist immer so ganz einfach, der einen frischen, riesigen Bandscheibenvorfall hat und gelähmt ist oder einen Querschnitt hat. Der hat so ein hohes Risiko, wenn man nicht operiert, dass er im Rollstuhl bleibt, als wenn man ihn operiert. Das ist ja 1 zu 1000 vielleicht, dass er irgendwie ein Defizit danach hat oder einen Defekt hat. Da ist das Risiko der OP so viel geringer, aber es gibt trotzdem OP-Risiko. Ne? Bei einigen Sachen ist das anders. Also gerade bei sehr, sehr komplexen Gefäßmissbildungen, da ist manchmal das Risiko zu operieren so hoch, dass das Risiko nicht zu operieren und abzuwarten geringer ist. Und dann muss man das auch, das ist auch ganz wichtig, dass man das lernt, dass man erkennt, wenn man nicht operiert. Ne? Weil manchmal denkt man so als Neurochirurg, ach, ich bin der Größte und ich kann alles. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur gut operiert, sondern dass man auch, wir nennen das Indikationsstellung, also dass man weiß, was man nicht operieren sollte.
Man hört ja dann doch irgendwie so, es gibt so orthopädische Chirurgie oder Allgemeinchirurgie, dass es da einfach ein bisschen anders zugeht als im Bereich der Neurochirurgie, weil es andere Hierarchien gibt, weil Personen dann vielleicht doch sehr überzeugt sind von.
Ach so, ja doch, das ist in der Neurochirurgie auch so. Also das ist so ein Charakterding. Es gibt sehr viele, ich sage jetzt mal, leitende Positionen in chirurgischen Fächern, die denken, sie sind die Größten und sie sind gottgleich. Und die haben häufig so eine Persönlichkeitsstruktur, die narzisstisch ist. Die suchen immer nach Bestätigung, nach Bewunderung. Und ich weiß nicht, ob es da einen Wandel gibt. Also es gibt ja immer so ein psychologisches Ding. Wird man so durch die Ausbildung oder durch das Fach oder ist man so geboren und sucht sich das Fach und lebt dann seine Persönlichkeitsstörungen darin aus? Bis dato findet man sehr viele solche Persönlichkeiten in der neurochirurgischen hohen Position und auch anderen chirurgischen Positionen. Ich denke, das ist eine gewisse Persönlichkeitsstruktur und diese Leute sind auch dahin gekommen, wo sie sind, ne, weil sie so überzeugt von sich sind. Weil wenn man selber denkt, man sei toll, dann denken es meistens irgendwann die anderen auch. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich denke, es wandelt sich vieles, weil diese extremen Hierarchien, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß, ne? Weil auch einfach der Arbeitnehmerschutz immer höher ist und man mit Arbeitnehmern auch nicht mehr so umgehen kann wie mit Sklaven, wie man das vielleicht noch von vor ein paar Jahrzehnten machen konnte. Und man kann das heutzutage nicht mehr so ausleben.
Ja, die Assistenzarztausbildung, die steht ja auch immer häufiger in der Kritik mit Arbeitszeiten und Schichten. Und
ja.
Ne, also da gibt es ja schon sehr viele negative Berichte auch. Also wenn ich das mal höre, denke ich mir, Wahnsinn, dieses Ziel, das zu schaffen, wie hoch das auch für die Menschen steht, das dann auch durchzuziehen, weil das muss ja wirklich eine extrem belastende Zeit sein, in der man sich wahrscheinlich auch, so war es dann vielleicht noch vor ein paar Jahren oder vielleicht ist es auch immer noch so, viel gefallen lassen musste.
Ja.
Wie hast du das, wie war so deine Assistenzärztinnenzeit?
Ja, also es ist ein bisschen schrecklich zu erkennen, dass man alt wird, aber ich bin, glaube ich, noch eine andere Generation. Also bei uns ist das in der Klinik jetzt auch so ein Thema, aber es gibt zum Beispiel jetzt bei meinen Mitarbeitern nicht mehr diese 24-Stunden-Schichten oder 36-Stunden-Schichten, wie ich das noch gemacht habe, was extrem gesundheitsbelastend ist. Ne? Da gibt es viel mehr Mitarbeiterschutz und es wird sehr darauf geachtet, dass sie nicht so viel Überstunden machen und dafür Freizeitausgleich kriegen. Das war in meiner Zeit nicht. Man hat einfach durchgearbeitet und ist am nächsten Tag geblieben. Ich glaube, Neurochirurgie kann man nicht so machen wie einfach so ein Job, dass man sagt, ich gehe pünktlich und lass mich auslösen. Dann hat man wahrscheinlich auch die falsche Einstellung. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja. Als ich jung war, war das tatsächlich so, dass wir uns um die OPs gerissen haben, uns angeboten haben, gesagt haben, ruf mich nachts an, ich komme rein, damit wir lernen. Ach, und ja.
Das ist doch ein bisschen dieser Grace Anatomy.
Ja, auf jeden Fall. Aber heutzutage ist das nicht mehr so. Also man kann das so nicht mehr machen. Ne? Die Mitarbeiter dürfen nicht nach dem, heutzutage ist ja 12-Stunden-Schicht, die machen schon keine 24-Stunden-Schichten mehr. Die dürfen dann gar nicht weiterarbeiten. Und diese Sachen, die ich noch gemacht habe, als ich jung war, die sind einfach nicht mehr möglich. Aber ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Also es hatte auch Vorteile. Wir haben extrem hart gearbeitet. Ich habe extrem hart gearbeitet, Nächte durchgearbeitet und bin dann einfach da geblieben und habe weitergemacht. Aber dadurch habe ich, glaube ich, auch einfach sehr viel gelernt, ne? Was die Assistenten heute gar nicht mehr können. Also die sind mehr so, dass sie sagen, ich wünschte, ich könnte mehr operieren, aber ich muss ja nach Hause gehen. Ja, also okay. Es hat alles so, es ist nichts schwarz und weiß, es ist alles irgendwie grau.
Gut, ich denke, man kann das Konzept von einer Vorstellung von der heutigen Work-Life-Balance ja auch nicht auf deinen Beruf übertragen. Also so wie man das jetzt vielleicht, also in meiner Branche als medienschaffende Person, ja. Ne, da kann man das ja viel leichter umsetzen, aber in diesem, wir haben ja auch zu Beginn des Gesprächs schon gesagt, das ist wie so ein Paralleluniversum. Ja. So. Und also ich glaube, man geht ja auch in diesen Beruf rein mit einem ganz anderen Antrieb. Und ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass andere Leute in anderen Berufsfeldern den nicht haben, aber man kann es nicht vergleichen. Und ich denke, wie du schon sagst, da ist dann wahrscheinlich eher schon dieses Bedürfnis von, oh, ich muss jetzt nach Hause, aber eigentlich würde ich jetzt nochmal gerne mit in den OP und mir anschauen, was da als nächstes gemacht wird, um wieder was Neues dazuzulernen.
Ja, also ich glaube, man muss schon die Grundeinstellung haben, wenn es irgendwie einem Patienten schlecht geht, dass man nicht nach Hause geht, ne? Dass man einfach das Gefühl hat, ich kann jetzt nicht nach Hause gehen, ihm geht's schlecht. ja, ich glaube, sonst ist wahrscheinlich unser Gesundheitssystem auch nicht mehr zu schaffen, weil wenn wir Dienst nach Vorschrift machen, dann ist einfach die Versorgung der Patienten so schlecht. Dann brauchen wir viel, viel mehr Personal, als wir haben. Ich glaube, wir schaffen es nur, weil die Ärztinnen und Ärzte so intrinsisch eine Motivation haben, dafür zu sorgen, dass es den Patienten gut geht, dass sie einfach über das Mindestmaß hinaus leisten. Und wenn man sagt, ihr müsst jetzt wirklich alle nach Hause gehen, dann muss man erheblich mehr Personal rein investieren. Das hat auch wieder Nachteile, weil wenn es so viele junge Ärzte gibt, dann schafft man das gar nicht, die auszubilden. Ne? Weil dann hat man am Ende viele Neurochirurgen, aber gar nicht mehr so viele Oberarztpositionen und höhere Positionen, die man denen anbieten kann und kommt dann wieder in andere Probleme. Das ist tatsächlich schwierig. Ja, genau.
Aber vielleicht mal so, was würdest du denn sagen, muss man für eine Persönlichkeit mitbringen oder für Persönlichkeitsmerkmale, wenn man in diesen Beruf rein möchte? Was sind das so für Personen? Du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, auf jeden Fall ein bisschen narzisstisch vielleicht auch an manchen Stellen. Aber
weiß ich nicht. Also ich weiß es nicht.
Moment, das kann man so gar nicht so sagen.
Ich glaube, was man braucht, man braucht einen langen Atem oder Resilienz. Also man muss wirklich extrem hart arbeiten und man fängt sehr klein an. Und die Lernkurve ist sehr, sehr lang. Und ich glaube, wenn man sich's leicht macht und nicht rein investiert, dann wird man nie so ein richtig guter Neurochirurg. Also ich glaube, man muss richtig hart arbeiten. An sich selber, an seinen Fähigkeiten.
Also schon auch so ein gewisser Perfektionismus.
Ja, das auf jeden Fall, genau. Es gibt keine. Also, was heißt Perfektionismus? Ein übertriebener Perfektionismus kann einen auch wieder hindern. Dann kommt man nicht voran. Weil, wenn man Dinge zu perfekt machen will, dann ist man am Ende vielleicht zu langsam und hat auch wieder Nachteile.
Also, eigentlich so eine perfekte Balance aus. Naja, schon einen großen Anspruch zu haben, aber auch nicht zu verkopft an die Sache heranzugehen, ja. Sich damit am Ende selbst zu sabotieren.
Ich glaube, man muss erkennen, was ist wichtig und das tun, was wichtig ist und sich nicht verlieren in irgendwelchen unwichtigen Dingen. Und man muss sich vielleicht auch selber so ein bisschen zurücknehmen, also bis man vielleicht Chef ist und seine Allüren dann vielleicht ausleben kann, auch wenn man das nicht sollte, muss man einfach zusehen, dass die Arbeit gemacht wird. Das heißt, es geht bei unserer Arbeit nicht um uns, also es geht nicht um mich, es geht um die Patienten. Was mit mir ist, ist total irrelevant, ne? Und das muss man erkennen. Also man muss seine eigenen Emotionen und Bedürfnisse so ein bisschen zurückstellen und sich tatsächlich in den Dienst des Patienten oder in den Dienst der Medizin stellen. Wenn man das nicht machen will, ist man wahrscheinlich fehl am Platz und am Ende auch nicht erfolgreich.
Würdest du sagen, es gibt noch so Momente, die dich noch überraschen können? Oder weil du auch eben gesagt hast, du hast eigentlich das Gefühl, man hat so eine Sicherheit, weil man alles irgendwie schon mal gesehen hat?
Klar, also natürlich. Und jeder Patient ist anders. Und jeder, also wir haben ja jetzt über Wach-OPs geredet. Es war zum Beispiel jetzt ein Patient vor ein paar Monaten, der total spannend war, was ich auch noch nie gemacht hatte. Der wollte in Taubstummensprache getestet werden. Der wollte Taubstummensprache erhalten. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das war dann auch so, was machen wir jetzt? Der konnte tatsächlich sprechen, aber sein Kind war taubstumm. Und das war ihm so wichtig, dass bei der OP nicht nur seine Sprache, die wir mit Tönen machen, also mit dem Mund und der Zunge und den Stimmen, bändern, sondern eben diese Gebärdensprache, dass er das auch beibehält. Das haben wir noch nie gemacht. Dann haben wir auch gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir in kürzester Zeit eben so eine Testbatterie entworfen, wie wir das machen. Und das, sowas passiert tatsächlich jeden Tag. Also es kommen immer neue Patienten, immer verrückte Sachen, wo man neue Herausforderungen hat. Das ist das Spannende. Ja, genau. Es ist immer dynamisch, es ist immer nicht planbar.
Das ist ja irgendwie auch eine starke Ambivalenz zu dem Punkt, den du eben gesagt hast, wie bewahrt man die Ruhe? Das Routinierte sind immer Situationen, auf die man sich einstellen kann und gleichzeitig aber dann vielleicht in der Vorbereitung entsteht auch immer mal wieder was Neues, das man dann wieder anders anwenden muss.
Ja, genau. Also wenn man von außen guckt, gibt es keine Ruhe. Es ist immer Hektik, es ist immer Stress, es ist immer, kommt noch was dazu, was nicht geplant ist, was man einschieben muss. Ich glaube, die einzige Ruhe, die man haben kann, ist die Ruhe in einem selber, ne? Dass man selbst geordnet bleibt, den Fokus hat auf das, was jetzt als nächstes zu tun ist. Weil das Drumherum in so einer Riesenklinik ist immer irgendwie Chaos und Hektik. Und
wie viel Anteil ist dann in der Neurochirurgie tatsächlich so notfallindizierte Fälle und wie viel ist
relativ viel. Also je nachdem, Notfälle teilt man so ein in verschiedene Grade der Notfälle. Also einige sind akut lebensbedrohlich und müssen sofort operiert werden. Einige sind so, dass man sagt, man hat ein paar Stunden Zeit, aber sie müssen innerhalb von wenigen Stunden operiert werden. Was man so als Notfallgeschäft bezeichnet, würde ich sagen, dass mindestens 30%, wenn nicht mehr, Notfallgeschäfte in der Neurochirurgie sind. Also relativ viel. Das heißt, unser OP-Plan wird eigentlich jeden Tag zerbombt. Auch wenn nachts Notfälle reinkommen, dann verändern die den Plan. Wir müssen spontan alles nochmal umorganisieren.
Und das ist dann, also in den Regionen ist ja, also zur Neurochirurgie gehört ja eben auch Wirbelsäule.
Ja, ja.
Das heißt, Notfälle sind dann oft auch sowas wie mal ein Autounfall.
Genau, ja. Querschnittslähmung, genau. Ja. Sowas ist super häufig, genau.
Okay, das ist ja, das heißt, auch da muss man ja dann wieder ganz schnell reagieren und.
Genau, richtig.
Also auch selbst wenn man ein paar Stunden Zeit hat, stelle ich mir jetzt vor, muss man ja trotzdem direkt planen und man muss ja direkt anfangen.
Genau.
Weil dann fängt ja auch noch das ganze organisatorische und infrastrukturelle genau. Ja auch noch mit dran, ja. Weil vorher gab es ja auch noch einen OP-Plan. Das heißt auch
genau,
da,
es ist ein riesen Rattenschwanz.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist eigentlich jeden Tag so, wenn ich zur Arbeit komme, es ist nie das, was am Tag vorher, sage ich jetzt mal, in meinem Kalender steht, dass das passiert. Es ist immer anders. Aber das ist ja auch das Spannende. Ich glaube, das hält einen vielleicht auch jung, weil man immer auf der Hut sein muss.
Wir hatten ja am Anfang auch mal über das Gehirn selbst gesprochen und über, dass da auch die Persönlichkeit drinsteckt, vielleicht auch so eine Form von Bewusstsein oder Seele, wie auch immer man das je nach religiöser Ausrichtung irgendwie nennen würde. Wenn man jetzt dein Gehirn und mein Gehirn nebeneinander legen würde, könnte man das unterscheiden?
Also auf jeden Fall, weil jedes Gehirn ist unterschiedlich von den Milliarden Menschen, die auf der Erde wohnen. Jedes Gehirn ist unterschiedlich, auch optisch. Ja, ja, genau. Das ist ja das Schwierige. Man kann nicht ein Gehirn operieren anhand von einem Atlas oder so. Jedes Gehirn ist anders. Diese Hirnwindungen sind bei jedem so ein bisschen anders. Die Lage von Funktionen ist bei dir vielleicht 1-2 Zentimeter woanders als bei mir.
Spannend.
Das ist tatsächlich, jedes Gehirn ist so ein bisschen anders, aber so der grobe Aufbau stimmt. Also der grobe Aufbau in diese Hirnlappen, das Ventrikelsystem, die Hirngefäße, so ungefähr ähnlich ist es.
Also man würde vielleicht von außen drauf gucken, es jetzt nicht direkt unterscheiden können, aber sobald man tiefer reingeht und vielleicht auch so Funktionen antesten würde, würde man sehen, dass es sich immer unterscheidet in irgendeiner Form.
Also auch wenn wir jetzt dein Gehirn neben mein Gehirn legen, wirst wahrscheinlich auch du sehen, dass es ein bisschen unterschiedlich aussieht. So ähnlich von Weitem, aber wenn man näher rangeht, sind die Windungen so ein bisschen anders. Das ist tatsächlich so. So wie unsere Gesichter auch ungefähr ähnlich sind. Wir haben alle eine Nase, einen Mund, Zähne, Augen, aber jedes Gesicht erkennt man, ist nicht ganz gleich, unterscheidet sich. Genauso ist auch das Gehirn unterschiedlich.
Also ich könnte mir jetzt vorstellen, bei einer Leber oder einem Herzen kann man vielleicht auch so ein bisschen auf die Lebensart der Person schließen, je nachdem, wie die aussehen oder auch eine Lunge natürlich. Ja. Gibt es sowas auch beim Gehirn? Kann man auch da so, ich sag mal, sowas wie Verschleiß oder irgendwas, kann man auch da sowas erkennen? Ja.
Also wir forschen da gar total viel dran, weil wir mittlerweile davon ausgehen, dass man das Gehirn auch so trainieren kann wie ein Muskel. Also dass man so die graue Substanz eigentlich erstmal dicker machen kann durch Training, also durch viel Denken, sage ich. Also, da gab es auch so lustige Studien bei Marathonläufern, wie sich das Gehirn da tatsächlich im MRT auch verändert. Und wir nutzen das auch im Sinne von so Rehabilitation. Also wenn Funktionen ausfallen, dass wir Patienten zum Beispiel in anderen Regionen stimulieren, dass wir hoffen, dass die Funktion der ausgefallenen Region übernehmen. Wir machen gerade auch eine Studie zu Hirntumoren, wo auf einer Hirnhälfte die Funktion gestört ist und gucken, was die andere Hirnhälfte macht, ob die versucht, das auszugleichen, ob die größer wird, ob die verkümmert, weil die Verbindung nicht funktioniert und solche Sachen. Aber klar, das alte Gehirn hat immer weniger Hirnmasse. Das heißt, das verkümmert, so wie alte Menschen weniger Muskel haben oder alles so ein bisschen schlechter und kleiner wird. Das ist tatsächlich im Gehirn auch so. Die Hirnmasse nimmt ab. Und wir sehen auch, dass Menschen, die zum Beispiel zu viel Alkohol trinken oder so, dass das Gehirn auch in gewissen Bereichen dann verkümmert, kleiner wird.
Kognitiv. Wahrscheinlich.
Und wir sehen es an den Patienten. Ne? Wir sehen das ja auch an, ich sage jetzt mal, an diesen Säufern, die ihr Leben lang gesoffen haben. Irgendwann funktionieren die tatsächlich nicht mehr richtig. Oder die alten Menschen, die dann dement werden oder Alzheimer haben. So ein Alzheimer-Gehirn erkennt man tatsächlich, dass da weniger Gehirnsubstanz ist.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man Alzheimer und Demenz im Gehirn...
Ja, kann man sehen.
Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist tatsächlich weniger graue Substanz. Also das Gehirn ist vor allen Dingen in einigen Bereichen, die wichtig sind für Erinnerungen und so Denken, ist das, ich sage jetzt mal, zusammengeschrumpelt oder kleiner geworden.
Und das siehst du, wenn du quasi also schon im Gehirn drin bist? Oder kann man das auch schon auf dem MRT-Bild sehen?
Ja.
Wahnsinn. MRT wäre nämlich auch noch ein Thema. Wachoperationen, habe ich gelesen, sind auch ganz oft verbunden mit hybriden Operationen. Das heißt, die PatientInnen werden mit dem offenen Schädel auch direkt ins MRT geschoben, um dann bildgebend sehen zu können, wie erfolgreich das Ganze war. Oder auch bei Bypass-Operationen wird dann Patient samt lebenserhaltender Maschinen und alles noch offen in so eine Maschine reingeschoben.
Ja,
das stelle ich mir auch sehr.
Das ist auch so eine Entwicklung in der Neurochirurgie, dass wir Hybrid-OPs haben. Hybrid-OP heißt einfach, dass wir nicht nur operieren, sondern dass wir auch Bildgebung machen. Oder auch, dass wir nicht nur Chirurgen sind, sondern auch Radiologen und diese Fachrichtung, die Bilder macht. Und wir haben häufig in OPs Bildgebung, also mobile CTs oder installierte CTs oder MRTs im OP. Und bei einigen Hirntumoren zum Beispiel, wo man sehr schwer auch mit dem Mikroskop erkennen kann, weil der Tumor sehr ähnlich aussieht wie gesundes Gehirn, können wir in der OP das MRT fahren, sehen, ist Rest und dann nachresizieren, sodass wir heutzutage eigentlich nicht mehr nachresizieren müssen, so wie früher, wenn wir dann einen Rest hatten und wir wissen, für das Leben des Patienten ist es wichtig, dass der Tumor komplett entfernt ist, weil er sonst eben nicht die Verlängerung seines Lebens hat, die er hätte, wenn man es komplett entfernt, haben wir den Patienten früher dann nochmal operiert, also eine zweite OP gemacht, nochmal nachresiziert und das ist heute extrem selten.
Also würdest du sagen, gerade für die Neurochirurgie ist die Bildgebung vielleicht dann auch wichtiger als in anderen chirurgischen Disziplinen?
Ja, die Neurochirurgie ist extrem bildbasiert und auch abhängig von Bildgebung. Aber es ist nicht nur das MRT, es gibt auch andere Techniken, wie man intraoperativ Tumor visualisieren kann. Auch mittlerweile hat sich der Ultraschall super entwickelt, was fast noch eleganter ist als MRT und in vielen Sachen im Aussagewert gleichwertig. Und ein intraoperativer Ultraschall zum Beispiel ist viel günstiger und besser zu nutzen. Und es ist fast ähnlich gut wie ein MRT. Genau. Also MAT, CT, die Angiografie, was du gesagt hast, Gefäßdarstellung. Kann man gleich interpretiv gucken, ist es verschlossen, muss dann nicht nochmal nachbehandeln. Manchmal kommt auch der sogenannte Interventionelle, also dass, wenn wir nicht alles rausschneiden können, können manchmal die Kollegen über die Leiste oder die Gefäße im Arm oder im Bein, wenn sie Kleber oder Material reinspritzen, noch was verschließen. Und dann sind wir nicht nur ein Hybrid-OP, sondern auch ein Hybrid-Team. Also dass zwei Fachrichtungen einen Patienten behandeln und nur einer davon ist Chirurg.
Das heißt, da ist, gut, das hast du ja auch zu Beginn des Gesprächs schon gesagt, du hast irgendwie so eine Schnittstelle zwischen Physik und Medizin gesucht. Und das ist ja dann, so wie du das jetzt beschreibst, eigentlich in der Neurochirurgie eigentlich fundamental, ne? dass diese physikalische Forschung auch genauso vorangetrieben wird. Also auch Ingenieurwissenschaft und Physik, nehme ich mal an, ist wahrscheinlich so eine Bandbreite, so ein Spektrum. Aber was gibt es da aktuell für, also was würdest du sagen, sind so für Laien jetzt besonders spannende, innovative Maschinen, die im OP genutzt werden? Was kann man sich da so vorstellen? Womit arbeitet man da so?
Ja, also wir sind extrem abhängig von Technik. Also das eine ist diese super hochauflösenden Mikroskope. Wir operieren teilweise gar nicht mehr mit einem Mikroskop, weil wir durchs Mikroskop gucken, sondern wir gucken durch so Brillen und auf dem Bildschirm oder sehen das Bild in unserer Brille. Dann haben wir so eine virtuelle Realität, dass wir sozusagen Sachen, die wir auf eine dünne Geschichte Bildgebung zeichnen, wie den Tumor oder Funktionen, in unserem Mikroskop sehen. Das ist wie so eine Art die Realität des Patienten, der Patientenanatomie übergelegt mit einer virtuellen Realität. Dann ist diese Navigation, wovon ich schon ein paar Mal gesprochen habe, das sind wie so Kamerasysteme, die den realen Patientenkopf über Daten legen. Das ist eine super Entwicklung. Letztendlich ist das so ein mathematisches Konzept, das man Stereotaxie nennt, das in der Neurochirurgie entwickelt wurde. Dann gibt es ganz viel Robotik, also quasi vorgeplante OPs, wo die Präzision einfach durch Hilfsinstrumente schon sozusagen so ein bisschen voreingestellt wurde. Dann gibt es die intraoperative Bildgebung und dann die ganze Elektrophysiologie. Genau, also das sind alles so spannende Sachen, die sich weiterentwickeln. Ich glaube, ein super spannendes Thema ist auch die Interdisziplinarität. Also die neurochirurgischen OPs haben sich extrem verbessert in ihrer Qualität oder dem Resultat durch Interdisziplinarität. Das eine ist dieses Hybridmäßige, wo wir sozusagen Radiologen oder bildgebende Menschen in den OP genommen haben. Bei vielen OPs haben wir aber auch Neurologen im OP. Zum Beispiel, was wir am Anfang angesprochen haben, diese Parkinson-Patienten, die diese Elektroden kriegen. Da helfen uns die Neurologen. Die gucken, während wir reinfahren in das Gehirn, leiten Ströme ab, gucken schon in der OP, hört das Zittern auf. Ähnlich bei den Wach-OPs, habe ich gesagt, die ganzen Neurowissenschaftler, die Psychologen, die uns da helfen. Das ist auch so eine enorme Entwicklung, die die Ergebnisse für die Patienten gerade in den letzten Jahren ganz erheblich verbessert haben.
Also irgendwie spiegelt ja auch so diese Interdisziplinarität in der Neurochirurgie, so diese Eigenschaft des Gehirns wieder, dass es so allumfassend ist. Ne? Also so irgendwie gerade ganz, habe ich gerade so gedacht.
Ja, ich sehe das auch so. Also wenn man ehrlich ist, muss man sagen, ich bin Handwerker. Ich operiere das Gehirn, aber ich kann gar nicht alles wissen und alles können. Und für mich ist es ja ein Riesenprivileg, mir Hilfe zu holen. Also ich hole Leute einfach in den OP, die mir helfen. Und das hat mir gezeigt, allein jetzt so in den letzten Jahren, dass die Patienten besser rausgehen. Gehen viel besser raus, als wenn man da als Chirurg alleine steht, ohne Hilfe von schlauen Leuten, die viele Sachen einem zeigen oder helfen können oder mit einem gemeinsam entwickeln können.
Hast du eigentlich viel Kontakt zu deinen PatientInnen oder würdest du sagen, dafür ist einfach nicht so die Zeit, dass du dich da jetzt so intensiv denen noch persönlich widmen könntest, vor und nachher?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass die Patienten den Hauptteil meiner Zeit einnehmen. Mhm. Ich sehe die immer alle vor der Operation, häufig schon in der Sprechstunde. Ich sehe die immer vor der OP, spreche mit denen, kläre sie nochmal über die Risiken auf und ich sehe sie immer nach der OP. Und eigentlich sehe ich sie jeden Tag, bis sie entlassen werden, meine Patienten. Also in der Regel sogar zweimal am Tag schaue ich nach denen. Das heißt, die Patienten den gebe ich den allergrößten Teil meiner Zeit.
Und heißt aber dann schon, wenn du, ich glaube, das hatten wir eben so ein bisschen gar nicht so stark thematisiert, wenn du dann den Patienten vor dir liegen hast für die OP, sind die Personen ja meistens auch abgedeckt. Ist es dann für dich in dem Moment, also blendest du das dann aus, so, was du persönlich über die Person weißt, oder damit du dich dann wirklich nur auf das Wesentliche konzentrieren kannst?
Ja, also zum Teil schon. Ich konzentriere mich dann nur auf den Ausschnitt, also auf das Gehirn oder das Rückenmark oder die Wirbelsäule. Genau, und ich denke nicht, das war so ein netter Kerl oder der ist doch Steuerberater oder sowas. Nee, das denke ich nicht. Ich sehe da nur quasi das Gehirn vor mir und den Ausschnitt, den ich behandle.
Ist da für dich, steckt da für dich auch so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, wie man das richtig formulieren soll, so eine gewisse Ästhetik drin, so, wenn du dann das Gehirn vor dir siehst? Ist das so, dass man das auch so sehen kann?
Das ist tatsächlich so. Also das Gehirn ist tatsächlich wunderschön. Also gerade so die sogenannte Schädelbasis, wo die ganzen Hirnnerven sind und die Gefäße, ist tatsächlich ästhetisch wunderschön. Und was auch wunderschön ist, ist das Ventrikelsystem. Also das Gehirn besteht ja aus Hirngewebe und Hirnwasser. Und das Hirnwasser sammelt sich auch in so Hirnkammern. Und wir operieren im Ventrikelsystem häufig, man nennt das endoskopisch, mit so feinen Kamerasystemen, so minimalinvasiv. Und man taucht dann mit so einer Kamera durch dieses Ventrikelsystem, man ist quasi im Wasser und es sieht wirklich wunderschön aus. Das stimmt. Das ist so. Wohingegen das Gehirn an sich ist wie so eine Masse, also wo man sehr, sehr schwer nur Unterschiede sieht. Wenn man nicht sehr erfahren ist, auch gar nicht so richtig orientiert ist, weil es überall ähnlich aussieht. Es ist überall weiß und eine Masse.
Wie funktioniert denn überhaupt so eine Schädeleröffnung? Ich glaube, das heißt Kraniotomie, heißt die Eröffnung des Schädels.
Ja.
Wie läuft das ab?
Als erstes eröffnet man die Haut und das Unterhautgewebe, das ist häufig so ein bisschen Fettgewebe. Das macht man mit einem Messer oder manchmal auch mit so kleinen elektrischen Messern oder Scheren. Dann gibt es die Knochenhaut, die man vom Knochen abpräpariert, und dann ist der Knochen, den muss man eröffnen. Man eröffnet ihn eigentlich immer so, indem man ein kleines Bohrloch macht. Also man bohrt ein Löchlein, bis man auf die harte Hirnhaut kommt, die unter dem Knochen ist und das Gehirn auch nochmal schützt. Und von diesem Bohrloch aus setzt man eine feine Säge ein, die nennt man Kraniotom, und sägt dann meistens einen runden Deckel raus. Und dann hat man so einen runden Deckel und den nimmt man runter. Den gibt man der Schwester, die passt gut drauf auf. Und dann sieht man die harte Hirnhaut, die man auch eröffnet mit einem Messer und einer Schere. Und dann schaut man erst auf das Gehirn, beziehungsweise kommen auch die weichen Hirnhäute und Gefäße, und dann kommt das Gehirngewebe.
An dieser Stelle sind wir etwas abgeschweift und dabei aber auf ein ziemlich spannendes Thema gestoßen, nämlich der Medizinethik. Ich hatte mich im Voraus mit der Geschichte der Chirurgie näher befasst, die ja schließlich auch ein paar düstere Kapitel geschrieben hat. Ohne die müssten heute allerdings auch viele PatientInnen auf eine erfolgreiche Behandlung verzichten. Hat also alles auch zwei Seiten. Katharina Faust erzählt uns, dass das auch in der Forschung der Neurochirurgie gerade Thema ist. Das klingt wie Science Fiction, könnte aber irgendwann Realität werden.
Genau, das ist natürlich das Schreckliche. Die Medizinentwicklung hat auch ganz, ganz dunkle, gruselige Seiten, über die man nicht so spricht, aber die real sind oder stattgefunden haben, in denen wir tatsächlich auch Wissen erlangt haben, ja, die aber absolut unethisch und gruselig sind und was man heute natürlich nicht mehr machen kann. Wobei es auch heute immer wieder Themen gibt. Also gerade, auch da haben wir drüber gesprochen, ne, dass wir heute wahrscheinlich so weit sind, dass wir unser Denken manipulieren können, auch unsere Gefühle. Also wir wollen ja immer, in der Medizin muss man immer den Anspruch haben, Krankheit zu behandeln. Aber theoretisch sind wir schon so, dass wir vielleicht auch Funktionen optimieren können, zum Beispiel das Gedächtnis verbessern können, bei Patienten, die schlechtes Gedächtnis haben. So wie wir heute so sind, dass Patienten, die altern, denen wir straffe Haut geben, damit sie wieder jung aussehen, und das Aussehen manipulieren und vortäuschen, dass sie jung sind. Genauso können wir im Gehirn Sachen manipulieren, wahrscheinlich. Und das ist so eine Gratwanderung, die möglicherweise auch gefährlich wird und die uns vielleicht als Menschen nicht ganz zusteht. Und das ist schon auch eine Diskussion, die wir heute haben müssen, weil der technische Fortschritt ist so enorm, dass man auch da aufpassen muss, nicht alles zu machen, was möglich ist, sondern das zu machen, was Krankheit behandelt oder Leiden vermindert, aber vielleicht nicht Menschen optimiert. Das sind so Themen, die es auch in der heutigen Zeit gibt. Ja.
Das heißt, man denkt vielleicht auch nochmal über immer wieder über die Definition von Medizin nach, wie du gerade gesagt hast, mit dem Eigentlich ist sie da, um Krankheit zu heilen, aber sie kann auch Funktionen optimieren. Aber wollen wir das nutzen? Das heißt auch das so.
Ja, genau.
Was würdest du denn sagen, ist so die Zukunft der Neurochirurgie?
Also ich glaube, dass ein wesentlicher Teil der Zukunft der Neurochirurgie genau das ist. Diese Brain-Computer-Interfaces, an denen wir aktuell forschen und arbeiten. Dass wir tatsächlich Leute, die durch einen Schlaganfall oder durch Entzündungen des Gehirns oder durch einen Unfall und Blutung oder auch durch Tumore Funktionen verlieren, die wir wiederherstellen mit Strom. Weil wir wissen, die Nervenzellen unterhalten sich über Ströme und wenn wir von außen Strom draufgeben, können wir Funktionen herstellen oder verändern, die ausgefallen sind. Das machen wir auch schon. Also zum Beispiel diese Parkinson-Geschichte, wo wir Patienten, die nicht mehr richtig laufen können oder zittern, die wir wieder flüssig laufen lassen, das ist letztendlich im Brain-Computer-Interfaces, wo wir im Gehirn manipulieren und Funktionen verändern. Und das wird sich ja zunehmen. Also ich habe ja gesagt, ich bin wahrscheinlich noch in so einer Generation, wo wir funktionserhaltende Neurochirurgie machen. Also dass wir versuchen, wenn wir Patienten operieren, dass sie genauso gut rausgehen, wie sie reingehen. Und die Zukunft wird wahrscheinlich sein, dass Patienten, die man operiert, dass sie besser rausgehen, als ihr Ausgangszustand ist. Also funktionswiederherstellende Chirurgie oder verändernde Chirurgie. Das ist am Ende Bioelektronik. Also der Patient ist nicht mehr nur Mensch, sondern er ist ein Interface. Er ist ein Brain-Computer-Interface oder Gehirn-Maschinen-Interface.
Klingt ja fast schon mehr nach Science-Fiction als nach Realität.
Genau so. Ich glaube, was wichtig ist, so die Verantwortung von mir als Neurochirurgin, dass ich mich halt vor diesen Entwicklungen nicht verschließe und sage, das ist gruselig, sondern dass ich halt zusehe, dass ich das erkenne, das verstehe und richtig nutze, dass es in die richtige Richtung geht. Das ist so die Verantwortung, genau, die man hat. Ja.
Wissenschaftlicher Innovation.
Genau, das nicht aus der Hand gibt. Also Technik sollte immer die Medizin unterstützen, aber Medizin sollte nie Sklave von Technik sein oder man sollte nie alles machen, was möglich ist. Ne? Das ist immer so dann dieser moralische Aspekt auch.
Ich finde das auch ein total spannender Aspekt, mit dem keine Angst davor zu haben oder sich nicht automatisch davor zu verschließen, weil viele sind ja auch wirklich so, lehnen grundsätzlich gerade so technische Innovationen sehr stark ab. Viele haben, glaube ich, gerade auch total so eine Unsicherheit erleben, so eine Unsicherheit mit KI.
Ja.
Aber es hat ja nun mal auch sehr viele sinnvolle Seiten. Es geht dann eben um den Nutzen, wer nutzt es und zu welchem Zweck dann eben auch.
Ich denke dann immer, das ist so ein bisschen blöd, aber ich weiß nicht, hat das Platon gesagt oder Sokrates? Die haben immer gesagt, die Staatsführer sollten Philosophen sein. Mhm. Das heißt so viel, wie die Leute, die Ahnung haben, die sollten die Dinge kontrollieren. Ja. Weil jemand wird es machen. Ja, und wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders. Deswegen ist es immer schlauer, es dann doch selber zu machen, auch wenn man erstmal Berührungsängste damit hat. So sehe ich das. Es wird wahrscheinlich sogar die Generation nach mir sein und ich bin dann vielleicht im Grab, aber das sind tatsächlich so Entwicklungen meiner Zeit oder meines Arbeitslebens, die gerade stattfinden. Super spannend.
Also ich finde auch, was du eben alles erzählt hast über Ruhe bewahren, also dieses, ich finde, man konnte das alles so schön analog auch auf im Grunde genommen jeden Alltag beziehen, dieses mal ein Stück zurückgehen, erstmal in kleinen Schritten vorgehen und dieses auch, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen, genau. Rituale schaffen, weil die führen natürlich zu so einem kontrollierten Umfeld, zu so einer kontrollierten Umgebung. Das sind ja alles so Mechanismen, die jeder ja auch privat nutzen kann.
Ich glaube, das Gute ist, das kann man auch lernen, also trainieren. Das ist nicht so, dass man damit geboren ist.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, in deinem wahrscheinlich ja sehr, sehr gefüllten Alltag und uns die Möglichkeit gegeben hast, mal ein paar Einblicke in deinen ganz besonderen Alltag zu bekommen.
Sehr gerne. Für mich war es toll, mal rauszukommen in die schöne Sonne und mit dich kennenzulernen, mit dir zu sprechen.